Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Als erstes dies. Am Donnerstag und Freitag gibt es wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In Berlin sollen kommunale Kliniken, Stadtreinigung und Wasserbetriebe betroffen sein. In Brandenburg Kitas und die Stadtverwaltungen von Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt. Vor einem Jahr hat Tesla begonnen, in Grünheide Autos zu produzieren. Eine Erfolgsgeschichte finden Landesregierung und Wirtschaft. RBB-Reporterin Martina Rolke hat sich umgehört.
10.000 Arbeitsplätze, weitere Industrieansiedlungen und eine neue Wertschöpfungskette für Brandenburg. Für Ministerpräsident Dietmar Woidke ist die Ansiedlung von Tesla ein Riesenerfolg. Die Zusammenarbeit verschiedener Verwaltungsebenen in Tesla-Geschwindigkeit soll künftig Schule machen, wie der SPD-Politiker betont.
Es braucht immer eine gut funktionierende Verwaltung. Und speziell bei solchen Wirtschaftsinvestitionen, die immer stärker auch auf Tempo setzen, weil ganz einfach die technologische Geschwindigkeit eine völlig andere ist als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, sie wollen ihren technologischen Vorsprung möglichst schnell auch in Produkte gießen.
Dabei soll die sogenannte Tesla-Geschwindigkeit auch in Zukunft bei der Ansiedlung weiterer Unternehmen in Brandenburg greifen. Dass Brandenburg in Sachen Beschleunigung der Genehmigungsverfahren weit vorne liegt, sei bereits weltweit wahrgenommen worden, meint auch der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Gundolf Schülke.
Diese Tesla-Ansiedlung hat ja zwei Dinge bewirkt. Einerseits haben wir eine große Ansiedlung, die dazu führt, dass wir anders mit dem Thema Flächengebrauch umgehen, also mit neuen Gewerbegebieten. Und das Zweite ist, dass natürlich das Thema Genehmigungsverfahren Aufsehen erregt hat in ganz Deutschland, wie schnell das dann doch an dem Standort ging, was man vielleicht von vornherein so nicht vermutet hätte.
Somit haben sich rund um das Tesla-Gelände in Grünheide bereits jetzt verschiedene große Logistikunternehmen Flächen gesichert. Zudem sind Zulieferfirmen für Autoarmaturen, Reifen oder Batteriezubehör in die Region gekommen. Der zuständige Baudezernent Sascha Gehm vom Landkreis Oder-Spree sieht für die Zukunft Probleme beim schnellen Ausbau von Kitas und Schulen oder bei der Sicherung von Fachkräften. Bislang kommen die Arbeitskräfte vor allem aus der Region, was auch zu einem Konkurrenzkampf führe.
Da gibt es auch leichte Kannibalisierungseffekte, die auch Unternehmer hier immer wieder berichten. Wir haben den Vorteil, dass wir den großen Berliner Arbeitsmarkt vor der Tür haben. Das wird sicherlich bei der nächsten Ausbaustufe nochmal deutlich schwieriger werden. Wir gehen davon aus, dass der örtliche Arbeitsmarkt jetzt, was das angeht, erstmal erschöpft ist.
Und dass Tesla weiter wachsen will, steht fest. Vergangene Woche hat der US-Elektroautobauer dafür einen ersten Antrag eingereicht. Das Ziel? Perspektivisch in Grünheide bis zu 1 Million E-Autos pro Jahr zu produzieren. Damit wäre Tesla dann der größte Autoproduzent Deutschlands.
Aber da fehlt dann doch noch ein bisschen was. Derzeit produziert Tesla etwa 200.000 Autos im Jahr oder 4.000 pro Woche. Martina Rolke war das zum ersten Tesla-Geburtstag in Grünheide. Viele Kommunen in Brandenburg sehen sich am Limit. Wie sollen Geflüchtete in Zukunft untergebracht werden? Am Dienstag hat sich die rot-schwarz-grüne Landesregierung ja auf ein Konzept geeinigt. Jetzt hat der Landtag darüber diskutiert. Und unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst hat das verfolgt.
Nur geflüchtete Familien und alle die, die eine sichere Bleibeperspektive haben, sollen künftig noch auf die Brandenburger Landkreise verteilt werden, so der Plan der Landesregierung. Alle anderen Geflüchteten bleiben auf Dauer in einer der Erstaufnahmeeinrichtungen bis zu 1,5, aber im Ausnahmefall auch bis zu 2 Jahre. SPD-Fraktionschef Daniel Keller verteidigt den Plan.
Damit sage ich ganz klar, das ist eine pragmatische Lösung, wie wir hier versuchen, den Landkreisen und Kommunen Zeit zu verschaffen, dass sie nämlich mit den 12 Monaten, die sie jetzt mehr haben, auch die Möglichkeit haben, jetzt zügig weiteren Wohnraum und ja auch weitere Gemeinschaftsunterkünfte mit auch finanzieller Unterstützung des Landes zu schaffen. Und das ist eine pragmatische und das ist in der jetzigen Situation eine wichtige Lösung.
Diese Lösung trägt die Handschrift von CDU-Innenminister Michael Stübgen und auch dessen designierter Nachfolger als CDU-Landeschef, Fraktionschef Jan Redmann, hält die klare Unterscheidung in Geflüchtete mit und ohne Bleibeperspektive für richtig.
Zum Beispiel Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten werden überhaupt nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden. Bei offenkundig unbegründeten oder unzulässigen Anträgen wird das nicht mehr erfolgen. Bei Menschen, bei Migranten, die täuschen oder nicht mitwirken bei ihrer Identitätsfeststellung, wird auch keine Verteilung mehr auf die Kommunen erfolgen, sondern sie werden unbegrenzt in der Erstaufnahme bleiben und von dort werden die Verfahren betrieben, um sie dann auch wieder zurückzuführen in ihre Herkunftsländer.
Klare Regeln und eine zentrale Steuerung in der Flüchtlingsfrage. Dieses Signal will speziell die CDU setzen und wird dafür in der Debatte heftig kritisiert, vor allem von der Linken und ihrem Fraktionschef Sebastian Walter.
Und da hier immer so getan wird, als ob wir hier massive illegale Einwanderung hätten und eigentlich mehr als die Hälfte abgeschoben gehören, will ich Ihnen mal was sagen. Fast 75% der Menschen, die hier zu uns kommen, haben einen Schutz verdient, gerichtlich festgestellt. Deswegen hören Sie auf, diese mehr zu erzählen, dass hier mehr als die Hälfte der Menschen, die hier zu uns kommen, gar keine Bleibeperspektive hätten.
Was der Linken zu weit geht, geht der AfD im Landtag nicht weit genug. Dass es nun doch keine Sondereinrichtung für ausreisepflichtige Asylsuchende geben werde, das sei ein schwerer Fehler, meint AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Ihre Beschlüsse schaffen keine schnelle Entlastung, sie schaffen keine langsame Entlastung, sie schaffen überhaupt keine Entlastung. Im Gegenteil. Sie verschlimmern die Lage weiter, wenn Sie Personen ohne Bleiberecht die Chance auf einen Spurwechsel eröffnen, also die Möglichkeit, durch Integration in den Arbeitsmarkt eine Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen.
Am kommenden Mittwoch will die Landesregierung im zweiten Anlauf die Landräte und Oberbürgermeister treffen und sie von den Plänen überzeugen.
Amelie Ernst über die Aktuelle Stunde heute im Potsdamer Landtag. In Berlin wird immer mehr Kokain konsumiert. In den letzten 5 Jahren hat sich der Konsum mehr als verdoppelt. Das belegt eine EU-Studie, bei der Drogenrückstände im Abwasser untersucht wurden. Das kann man nämlich lesen wie ein offenes Buch. Unser Reporter Stefan Orschwart hat sich das genauer angesehen.
Das Abwasser allein in Berlins größter Kläranlage in Ruhleben ist wie ein offenes Buch. Insgesamt erzählen in der Stadt pro Jahr 220 Millionen Kubikmeter Abwasser Geschichten über die Bewohner, über Umweltsünder und illegale Substanzen. Frederik Zietschmann ist Vizelaborchef der Berliner Wasserbetriebe.
Die Unterschiede zwischen Berlin und Brandenburg beziehen sich zum Beispiel darauf, dass man eben in Berlin tendenziell eine etwas jüngere Bevölkerung hat und in den umliegenden Gemeinden und in Brandenburg dann eben eine ältere Bevölkerung. Und das kann man dann wunderbar zum Beispiel erkennen am Nutzungsverhalten hinsichtlich Drogen, die dann in Berlin etwas häufiger anzutreffen sind. In Brandenburg sind dann zum Beispiel Blutfettsenker oder Gichtmittel in erhöhten Konzentrationen gegenüber Berlin im Abwasser zu finden.
Wenn das Berliner Partyvolk am Wochenende durch die Clubs gezogen ist, merkt das Zietschmann beim Blick auf das Berliner Abwasser. Immer montags steigt die Konzentration von Partydrogen, ergab eine Untersuchung des European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction.
Das geht von Partydrogen wie MDMA, Ecstasy hin zu Leistungssteigerungsdrogen sowie Speed oder Kokain.
In Berlin wird immer mehr Kokain konsumiert. In den vergangenen 5 Jahren hat der Konsum um 58% zugenommen. Den Kokainrückständen pro 1000 Einwohner im Abwasser zufolge ist Berlin damit die Koks-Hochburg Deutschlands. Die Spur des Wassers führt mitunter auch zu den Drogenproduzenten, so der Wasserexperte.
Es gibt auch solche Untersuchungen, dass man einfach sagt, man geht mal ins Kanalnetz und guckt zum Beispiel, ob da auch eine Drogenküche ist.
Im Klärwerk Ruhleben wird so manches aus dem Wasser gefischt, Kondome, Speisereste, was die Bewohner einer Millionenstadt eben im Klo entsorgen. Diese Berliner verhalten sich korrekt, sagen sie.
Normales Klopapier am besten und keine Essensreste, keine Feuchttücher.
Haben Sie schon mal alte Medikamente ins Klo gekippt?
Die werden ordnungsgemäß entsorgt oder man gibt sie in der Apotheke ab.
Gegen Sabotage seien die fast 10.000 Kilometer Wasserleitungen in Berlin übrigens gut geschützt, meint Frederik Zietschmann. An die Brunnen komme man nicht so leicht heran. Klärwerke und Leitungssysteme könnten bei Ausfall auch einzeln vom Netz genommen werden.
Was Abwasser so alles erzählt. Stefan Orschwart zu den Ergebnissen einer aktuellen Studie. Gute Aussichten gibt's für den Berliner Südosten. In Köpenick soll es bald mehr und schnellere Bahnanschlüsse geben. Die Deutsche Bahn hat jetzt mit dem Ausbau des S-Bahnhofs zum Regionalhalt begonnen. Unsere Reporterin Annette Miersch war dabei.
Eindrucksvoll schwenkt ein Bagger ein Stück altes Gleis an seinem Arm. Samt rostroter Schienen und Betonschwellen wurde der rund 5 Meter lange Brocken zum Bauauftakt am östlichen Bahnsteigende herausgeschnitten. Berthold Huber, Infrastrukturvorstand bei der Deutschen Bahn, zeigt sich erleichtert, dass es nun endlich losgeht.
Es wird ein neuer Regionalbahn-Bahnsteig gebaut, sodass auch die RE1 hier halten kann, alle halbe Stunde und in der Hauptverkehrszeit alle 20 Minuten. Und außerdem wird hier ein Überholgleis gebaut, also dass wir hier flexibler fahren können, auch im Störungsfall robuster sind. Und ganz wichtig, wir bauen auch 4 Kilometer Lärmschutzwand, damit die Anwohner hier schlicht und einfach leisere Verhältnisse vorfinden.
Damit soll es deutlich ruhiger entlang der Bahnstrecke durch Köpenick werden. Bis dahin allerdings ist viel Geduld gefragt. 4 Jahre Bauarbeiten sollen reichen, hofft die Bahn. Das bringt immer mal wieder Einschränkungen rund um den Bahnhof, unten für Auto, Radfahrer und Fußgänger und oben an den Gleisen auch für die S-Bahn-Kunden.
Zunächst mal wird während des Baus immer wieder der Verkehr nur im 10-Minuten-Takt, weil nur ein Gleis genutzt werden kann, durchgeführt werden können. Es wird aber zum Teil auch Vollsperrungen geben, wie schon am letzten Wochenende. Und dann wird hier Pendelverkehr mit Bussen gefahren.
420 Millionen Euro kostet der Ausbau zum Regionalbahnhof. Den größten Teil zahlen der Bund und das Land Berlin. Eine wichtige Investition, bekräftigt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey.
Es geht nicht nur um die Aufwertung der Anbindung des Südostens der Stadt. Es geht auch um die Verbindung in die Metropolregion Berlin-Brandenburg bis Frankfurt-Oder bis an die polnische Grenze. Und das bedeutet Wirtschaftsförderung, Entwicklung der ganzen Region hier.
Für die Deutsche Bahn startet mit dem Ausbau in Köpenick nun der letzte Bauabschnitt für das Großprojekt Streckenausbau Berlin-Frankfurt-Oder polnische Grenze.
Annette Miersch mit Eindrücken vom Bahnhof in Berlin-Köpenick. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.